Zahl regierungsunabhängiger Organisationen, sogenannter NGOs, die im Register der Vereinten Nationen aufgeführt sind, hat sich im Zeitraum von 1991 bis 1993 von 533 auf rund 1100 mehr als verdoppelt. In den Krisengebieten Lateinamerikas, Afrikas, Asiens und auch auf dem Balkan spielen solche NGOs eine immer bedeutendere Rolle. Sie organisieren humanitäre Hilfe und beeinflussen mittlerweile auch oft das westliche Meinungsbild über die Krisenregionen. Doch dass alle NGOs tatsächlich regierungsunabhängig sind und ehrenwerten Motiven nachgehen, ist ein Mythos. Einige NGOs werden von westlichen Regierungen für ihre Missionen bezahlt, logistisch unterstützt und entsprechend in den Medien in Szene gesetzt. Es scheint, dass in Zeiten der Diskreditierung traditioneller politischer Institutionen solche Organisationen bewusst oder unbewusst die Aufgabe übernehmen, politische Zeichen zu setzen oder sogar militärischen Interventionen den ideologischen Boden zu bereiten. Dies konnte man bereits in Somalia beobachten und kürzlich in Ruanda. Kurz vor der französischen Militärintervention tauchten dort auf einmal vermehrt Sprecher französischer NGOs auf, die immer wieder betonten, nur französische Panzer und Soldaten könnten Herr der Lage in Ruanda werden. Thomas Deichmann von der Novo-Redaktion einer Zeitschrift aus Frankfurt hat in einer längeren Untersuchung eine solche NGO untersucht, und zwar die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM. Thomas Deichmann untersuchte schwerpunktmäßig die Politik der IGFM in Bezug auf die Krisenregion Balkan und den Jugoslawien-Konflikt. Im nachfolgenden Interview geht er aber zunächst auf die Entstehungsgeschichte der IGFM ein.
Ich meine, wenn man sich das anguckt, wird eigentlich schon klar, was die IGFM heute für eine Arbeit macht. Und zwar geht es zurück bis also nach Russland, Sowjetunion, in Zeiten der Oktoberrevolution. Und zwar der Vorgänger der IGFM, der Bund Russischer Solidaristen oder auch Volksarbeiterbund genannt, NTS, war damals eine Organisation weiser Emigranten, russischer Emigranten, also Konterrevolutionäre, die sich zusammenschlossen, um mit Propaganda und auch Terrorfeldzügen gegen die Sowjetunion das System dazu destabilisieren. Die waren lange Zeit in Belgrad ansässig und man kann also sagen, die hatten so ihre erste Sternstunde, als Hitlers Armee, also die Wehrmacht in Russland einmarschierte 1941 und dann eben NTS-Mitglieder zum Teil von den Nazis kooptiert wurden und dann eben ihre Terrortätigkeiten in Russland und anderen osteuropäischen Staaten halt aufnahmen. Prominentestes Beispiel dafür ist Ivan Akhruzov, der ist heute noch Ehrenvorsitzender der IGFM, war lange Jahre geschäftsführender Vorsitzender sogar. Der wirkte also während der Nazi-Okkupation Russlands in der Hitler-Gendarmerie. Und das Interessante war, dass eben auch in dieser Zeit NTSler sehr intensive Kontakte pflegten und aufnahmen, zum Beispiel mit den Spionagediensten, also zum Beispiel mit Reinhard Gehlen, dem Chef des Oberkommandos der Heeresabteilung Fremde Heere Ost, und er war gleichzeitig Leiter des östlichen Spionage- und Sabotagenetzes. Mit denen arbeitete man intensiv zusammen und das zahlte sich dann eben gerade nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus, weil nach Ende des Zweiten Weltkrieges NTSler halt aus Russland fliehen mussten und viele tauchten dann eben wieder in den amerikanisch besetzten Zonen auf. Reinhard Gehlen ist ja bekanntermaßen, wurde vom CIA kooptiert wegen seiner Spionagetätigkeiten und darüber bekam auch der NTS dann eine gewisse Plattform geboten. Also zum Beispiel waren NTSler für die CIA-Sender Radio Liberty oder Radio Free Europe aktiv und Reinhard Gehlen, wie gesagt, erst beim CIA tätig, wurde dann später auch der Leiter des Bundesnachrichtendienstes.
Und kann man jetzt sagen, dass praktisch die CIA dann diese NTS übernommen hat und für ihre Zwecke jetzt nutzte, weil man kennt ja jetzt auch gerade dann die IGMF-Tätigkeit vor allen Dingen Richtung Osten weiterhin, also dann in den Nachfolgejahren.
Ich denke, dass die sehr bereitwillig geduldet wurden, weil sie halt eine absolut scharfe antikommunistische Propaganda betrieben haben, was ja gerade damals in der McCarthy-Ära sehr willkommen war von Seiten des US-Establishments, aber auch von der Bundesregierung unter Konrad Adenauer. Ein Beispiel hierfür ist, dass die NTS bis 1958 in der Nähe von Frankfurt in Sprendlingen illegal eine eigene Radiostation betrieb, die vom damaligen Postminister Richard Stücklen, der bei der CSU toleriert wurde. Das heißt, er wurde gar nicht gegen vorgegangen. Das heißt, man hat die meiner Meinung nach bereitwillig tun lassen, weil sie die politische Linie der Regierung halt in USA oder in Deutschland unterstützten.
Das Interessante ist jetzt eben, es gibt eine direkte Linie von dieser NTS zu der IGFM. Kannst du das kurz erläutern, wie aus der NTS jetzt diese IGFM wurde?
Ja, das also vollzog sich 1972, wurde halt die Gesellschaft für Menschenrechte begründet. Später dann 1981 wurde sie in Internationale Gesellschaft für Menschenrechte umgetauft. Und der Hintergrund dafür war, dass mit der Einleitung der Entspannungspolitik von Seiten der USA und später auch von Seiten der Bundesregierung diese herkömmliche, plumpe, antikommunistische Propaganda einfach nicht mehr gefragt war. Und die IGFM ist damals auch teilweise ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Und ich würde es werten wie so ein taktischer Umschwung. Das heißt, man hat sich diesen neuen außenpolitischen Rahmenbedingungen angepasst und eben eine Organisation neu aus der Taufe gehoben, die sich als Menschenrechtsorganisation darstellte, aber, und das ist ganz wichtig, in der Folgezeit an ihrer antikommunistischen Propaganda überhaupt nichts änderte. Also das, wie gesagt, 1972 wurde diese GFM, Gesellschaft für Menschenrechte, gegründet und sowohl die Postadresse wie auch einige der 13 Gründungsmitglieder der GFM, die waren also damals absolut identisch mit dem NTS.
Zum ersten Mal in Kritik der Öffentlichkeit stand die IGFM in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, als die sogenannte Contra Connection in Nicaragua aufflog. Geheimdokumente eines 1986 stattgefundenen Madrider Arbeitstreffens des Contra-Dachverbandes Union Nicaraguense Opositora gelangten an die Öffentlichkeit. In Madrid wurde damals ein Memorandum zugunsten der Contras beschlossen und über die Umsetzung eines von der CIA mit 1,5 Millionen Dollar unterstützten Propagandafeldzuges gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua beraten. Teilnehmer dieses Treffens waren aus Deutschland unter anderem der Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Edmund Moser und Götz Freier von Huwald, von 1969 bis 1975 deutscher Botschafter in Nicaragua unter Somoza und 1986 Mitglied der Nicaragua-Gesellschaft sowie der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Die aufgeflogene Contra-Connection brachte aber noch weit mehr ans Tageslicht. In Umrissen wurde ein international agierendes Netz von zum Teil im Untergrund arbeitenden Gruppen deutlich, die überall dort auftauchten, wo es mitunter auch unterstützt von westlichen Geheimdiensten und staatlichen Institutionen darum ging, Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika oder Asien das Wasser abzugraben. Eine solche Organisation war die in Paris ansässige Internationale des Widerstands, die die UNITA-Rebellen in Angola, die Renamo-Söldner in Mosambik, die Mujahedin in Afghanistan und die Contras in Nicaragua unterstützte. Cornelia Gerstenmaier, Tochter des ehemaligen deutschen Parlamentspräsidenten Eugen Gerstenmaier, war von 1973 bis 1978 Ehrenpräsidentin und Vorsitzende der IGFM und nach ihrem Austritt Mitbegründerin dieser Internationale des Widerstands. Auch der ehemalige Moderator des ZDF-Magazins Gerhard Löwenthal war Kuratoriumsmitglied der IGFM und Ehrenmitglied dieser Gruppe. Für seinen Einsatz für die Menschenrechte erhielt Löwenthal 1979 zu einem Überfluss sogar das Bundesverdienstkreuz. Es gab weitere solcher Doppelmitgliedschaften in der IGFM. Eine praktische Einflussnahme dieser rechten Organisation kann man auch deutlich an der Entwicklung des Jugoslawien-Konflikts betrachten. In einer Festschrift zum 20-jährigen Bestehen der IGFM schreibt die IGFM: In den zurückliegenden 15 Jahren hat sich die IGFM verhältnismäßig intensiv mit der Situation in Jugoslawien beschäftigt. Allerdings lag der Schwerpunkt unserer Arbeit beinahe ausschließlich in Kroatien. Kannst du kurz zusammenfassen, was dieser Schwerpunkt der Arbeit der IGFM in Kroatien war?
Was gemacht wurde, es wurde darauf hingewiesen, immer wieder auf Menschenrechtsverletzungen. Im damaligen Jugoslawien war das ja noch. Und was halt da auffällig ist, ich habe da eine Liste erstellt von allen Personen, die IGFM namentlich erwähnt hat und auch unterstützt hat durch öffentliche Interventionen in Belgrad, dass da halt sehr, sehr dubiose bis rechtsradikale Gestalten halt auftauchen. Also gerade der prominenteste Vertreter, für den sich die IGFM in den 80er Jahren, also gerade so Ende, Mitte der 80er Jahre eingesetzt hat, ist ein Politiker namens Dobroslav Paraga und ein anderer ist Ante Paracik. Und wenn man sich diese beiden anguckt, wird einem sehr deutlich, welche Beziehungen da bestanden. Also der Dobroslav Paraga wurde nach der Unabhängigkeit Kroatiens zum Vorsitzenden der kroatischen Partei des Rechts gewählt. Ante Paracik galt lange Zeit als zweiter Mann. Und diese Partei des Rechts ist die Partei der Ustaschas. Also die Partei bezieht sich auch heute noch auf das Erbe Ante Pavelic, also dieses faschistischen Ustascha-Regimes, was während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis eingesetzt wurde und entsprechend an der Vertreibung und Ermordung und Errichtung von Konzentrationslagern mitwirkte. Und das sind halt die Personen, für die sich die IGFM in den 80er Jahren beispielsweise einsetzte.
Schwerpunkt der Ausgaben der IGFM sind auch nach eigenen Angaben Propaganda-Ausgaben, die dann als sogenannte Öffentlichkeitsarbeit umschrieben werden. Welche Auswirkungen hatte das nun auf den Konflikt in Jugoslawien?
Und halt interessant ist, dass die IGFM-Sektion in Zagreb, die es seit Dezember 1993 gibt, die ist identisch mit dem sogenannten kroatischen Informationszentrum. Das befindet sich in einem staatlichen Gebäude, das heißt, der Vorsitzende der IGFM in Kroatien und die stellvertretende Vorsitzende arbeiten gleichzeitig für dieses kroatische Informationszentrum. Und das ist ein Publicity-Apparat, ein Propaganda-Apparat, der nach der Unabhängigkeit Kroatiens sehr, sehr rasch aufgebaut wurde. Der wurde finanziert eben wiederum mit Geldern von Kroaten, die aus den USA oder Kanada heimgekehrt sind. Und man kann sich vorstellen, dass da natürlich eine sehr, sehr einseitige Darstellung der Kriegsentwicklung und auch der Gräuel, der angeblichen Gräuel halt, immer wieder betrieben wurde. Ein Beispiel aus einer IGFM-Publikation ist, dass halt darauf hingewiesen wird, dass die IGFM eine der ersten war, die über angebliche KZs berichtete in Bosnien. Das heißt dann, auch wenn man diese Broschüren halt liest, wird einem eigentlich sehr, sehr klar, dass die halt absolut überzogen sind, natürlich total einseitig. Es wird immer nur von Gräuel gesprochen, die von Serben später dann auch von Muslimen verübt wurden. Die kroatische Seite steht immer in sehr, sehr gutem Licht.
Die Tätigkeit, die das kroatische Informationszentrum, muss man als vollen Erfolg betrachten. Weil fast die gesamte ausländische Presseberichterstattung über den Jugoslawien-Konflikt wurde von diesem kroatischen Informationszentrum beeinflusst. Frage an Thomas Deichmann, kann man das so interpretieren, dass jetzt die Journalisten dort schludrig arbeiten, bestimmten Sachen nicht untersuchen? Oder gibt es dort sehr intensive Beziehungen zwischen der Presseberichterstattung und der Pressearbeit der IGFM in Kroatien?
Ja, ich meine, man muss halt sehen, dass dieser Publicity-Apparat in Kroatien sehr professionell arbeitet. Also es gab nicht nur dieses kroatische Informationszentrum, was praktisch identisch war mit der IGFM oder ist mit der IGFM, sondern auch alle Auslandspressebüros in Kroatien, die wichtigsten davon in Zagreb und Split, waren diesem Informationszentrum unterstellt, oder Ante Belio ist der Leiter, der kam aus Kanada zurück in Kroatien, oder sind noch diesem Informationszentrum unterstellt. Und natürlich jeder westliche Journalist, der nach Zagreb kam, und Zagreb war ja gerade zu Beginn des Krieges die Medienzentrale praktisch, da hat sich jeder westliche Journalist eingefunden, ist man in diese Foreign Press Centers gelaufen, hat sich da Informationen besorgt, man wurde da auch natürlich mit Informationen gefüttert, man bekam Interviewtermine. Und dadurch ist natürlich ein sehr, sehr großer Einfluss gelungen. Und ich meine, was die Arbeit von vielen Journalisten betrifft, das heißt, also was ich will nicht sagen, dass jeder praktisch sich darauf verlassen hat. Es gab sehr, sehr viele Journalisten, die das auch kritisch beäugt haben und ihre eigenen Recherchen angestellt haben. Aber man konnte doch ein bestimmtes Meinungsbild insgesamt rüberbringen. Was es an Kontakten sonst noch konkret gibt, ist, dass die IGFM an einem Computernetzwerk arbeitet, das heißt, man ist jetzt schon dabei, international die eigenen Meldungen in Computernetzwerke einzuspeisen und damit Institutionen, Medien, Akademiker und aller möglichen Institutionen praktisch regelmäßig zu versorgen. Es gibt da ein Projekt, das heißt The Voice of the Victims, die Stimme der Opfer, was eben genau so ein Netzwerkprojekt ist. Und das wurde sogar jetzt schon Anfang diesen Jahres bei einem NGO-Treffen, also einem Treffen Nichtregierungsorganisationen, in Straßburg vorgestellt.
Soweit also Thomas Deichmann, freier Journalist über die Politik der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte.